Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht und willkommen Matthias von Hellfeld.
Sei gegrüßt.
Thema heute, Margrete die Erste. Meine erste Margrete war so eine längliche in Orange.
Aha.
Jetzt habe ich dich, ne? Keine Margrete Ahnung. Ist diese legendäre Melanin, weiß ich auch nicht, Kuchenrührschüssel. Kennst du garantiert.
Ja,
heißt stimmt. Allerdings nicht Margarete, sondern Margrete.
Ja. Hat auch damit wahrscheinlich nichts zu tun. Also ich glaube, das eine und das andere haben nichts miteinander zu tun. Und auch Margarete, die zweite, ja, die wir kettenrauchend in der Öffentlichkeit als dänische Königin bis vor wenigen Wochen erlebt haben, hat außer der Namensgleichheit mit Margarete der Ersten nichts zu tun.
Aber ja, natürlich, weil die ist ja keine
Sie ist keine Rührschüssel, genau. Und ob Margarete die Erste geraucht hat, weiß ich nicht. Und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Das weiß ich alles nicht. Da muss ich einfach passen. Was ich aber sicher weiß, ist, sie war auf dem Thron Dänemarks, ohne sich selbst Königin von Dänemark zu nennen, vom Jahr 1375 bis 1412. Und wie sie dahin kam, das ist wirklich ziemlich verworren und eine wunderbare Geschichte, wie man so Ränkespielchen unter Adelsfamilien machen kann. Und die geht so.
Ich bin gerade ein wenig erschüttert. Entschuldige bitte. Auf Dänisch heißt sie Margrete, nicht Margarete, sondern also wie die Rührschüssel. Soll ich jetzt mal vom Kuchen wieder runterkommen? Meinst du?
Bitte, es wäre schön.
Entschuldige. Also, und die Geschichte, die geht so.
Genau, und zwar auf sehr verworrenen Wegen, weil nämlich ihr Vater, und der heißt, halt dich fest, Waldemar der Vierte, der starb im Jahr 1375 mit gerade mal 55 Jahren, das war auch damals schon ziemlich jung, für alle ziemlich überraschend und auch sehr problematisch, weil die Nachfolge von Waldemar dem Vierten eben auch problematisch war. Und das kam so, seine beiden Söhne sind früh gestorben und Waldemar hatte noch seine Nachfolge nicht anders geregelt. Das wäre auch relativ schwierig gewesen, weil Dänemark eine Wahlmonarchie war. Also damit war ja nicht klar, dass die Dynastie von Waldemar sozusagen qua Natum, also durch Sohn auf Sohn auf Sohn weitergegeben, immer auf dem Thron bleiben würde. Deshalb, kaum hat der Mann die Augen zugemacht, ging der Kampf um die Nachfolge los. Und Waldemar hat wohl zu Lebzeiten einem Herzog von Mecklenburg, nämlich Albrecht, eine vage Zusage gegeben, möglicherweise König von Dänemark zu werden. Wir werden diesen Albrecht gleich nochmal wieder hören. Und es muss da eine Art Absprache gegeben haben, die aber fand Margarete nicht so wahnsinnig gut und die grätschte jetzt dazwischen. So, zu diesem Zeitpunkt, also 1375, war die Margarete 22 Jahre alt und war verheiratet mit dem norwegischen König. So, jetzt wird die Sache etwas kompliziert, weil nämlich jener Hakon der Sechste, ja, der war für eine kurze Zeit auch noch König von Schweden gewesen, also sozusagen eine Personalunion. Mhm. Zu der Zeit, von der wir hier aber reden, also 1375, ist jener Albrecht von Mecklenburg in Schweden König. Und jetzt sagt sich der Albrecht von Mecklenburg, auch das ist doch gar nicht so weit entfernt, die Krone von Dänemark, die setzt mir jetzt auch noch auf, habe ich ja mit dem Waldemar schon abgesprochen und damit habe ich so ein Großreich. Mhm. Ja, kann man sich ja vorstellen.
Ist ja nordische, ja,
ja. Nordisches Großreich. So, da ihm spielt sozusagen dazu, dass in Dänemark nur Männer auf dem Thron sitzen dürfen. Also Margarete hatte überhaupt keine Chance. Ja, weil sie halt eine Frau war.
Okay, eine Wahlmonarchie, wo nur Männer auf dem Thron dürfen. Okay.
So ist es. Also es gibt wir kommen auch gleich noch, wer das dann wählt. Die dürfen nur einen Mann auswählen, wen auch immer. Ist eine Wahlmonarchie.
Also da hätte auch jetzt Holger Klein vorbeikommen können.
Ja, Holger der Erste hätte dann König von Dänemark werden können, wenn du 1375 schon mehr als 18 Jahre alt gewesen wärst.
Ach, das kriege ich.
Jetzt aber kommt Margarete ins Spiel und die fängt das Verhandeln an. Das Ganze dauert irgendwie ein paar Jahre und sie hat dabei die Hilfe ihres Mannes, jenem Hakon dem Sechsten, König von Norwegen, dessen Eheweib sie ist. Hakon möchte natürlich sehr gerne, dass Margarete den Kampf um die Nachfolge gewinnt und vergibt deswegen Privilegien und Ländereien in seinem Reich, nämlich Norwegen, und zwar an die Mitglieder des dänischen Reichsrates. So, dieser dänische Reichsrat, sitzt natürlich auch nur Männer drin, die wählen den neuen König, aber nicht Königin. Jetzt hat Margarete eine geniale Idee, die viele andere Frauen vorher auch schon hatten. Sie schickt ihren Sohn Olaf ins Rennen. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass jener Olaf zum Zeitpunkt der Wahl 6 Jahre alt ist, also minderjährig und nicht regierungsfähig. Dadurch, dass aber ihr Mann Hakon der VI. So viel Privilegien und Ländereien und andere Goodies vergeben hat, hat der Konkurrent von ihr oder von Sohn Olaf, nämlich Albrecht von Mecklenburg, kaum Chancen und auch wenig Unterstützung, weil die Leute im Reichsrat, die befürchten, dass der mecklenburgische König oder Fürst auf einmal mecklenburgische Adlige mitbringt, die dann im Land wichtige Ämter besessen und sie selbst raus sind. Ja. Also, was passiert? Der minderjährige Olaf wird König von Dänemark. Aber er ist ja minderjährig. Und deswegen kommt jetzt der Clou der ganzen Geschichte, war vorher ja auch schon so gedacht, führt an seiner Stadt Margarete die Geschäfte.
Ah, als Reichsverweserin gleichsam.
Sozusagen.
Aber wie ist das kodifiziert gewesen mit diesen 18 Jahren? Gab es damals schon sowas wie eine Verfassung?
Nein, es gab keine Verfassung, aber es gibt so ein Gemeinrecht. Also das heißt, es wird übertragen, tradiertes Recht, das ist immer schon so gewesen. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche Erlasse oder Dekrete, wo irgendein König gesagt hat oder irgendein Reichsrat beschlossen hat, wir machen jetzt nur Männer auf dem Thron. Die Briten hatten gesagt, 1707, glaube ich, es dürfen nur Protestanten auf dem Thron sitzen. Mhm. Männer und Frauen egal, aber nur Protestanten.
Okay.
Also das so, aber die England hat bis heute keine Verfassung. Also nur, dass man, man muss keine geschriebene Verfassung haben und kann sich einfach an tradiertes Recht halten. Kommen wir zurück zum Jahr 1375. Folgende. Margarete, die Mutter des dänischen Königs Olaf, der 6 Jahre alt ist, führt die Geschäfte. Und jetzt wird es noch komplizierter, nämlich als der Olaf 10 ist, also 4 Jahre später, stirbt auch überraschend Hakon der VI., also der norwegische König. Mhm. Und dadurch wird dieser 10-jährige Olaf jetzt auch noch König von Norwegen. Da aber er minderjährig ist, wird Margarete jetzt auch noch Königin von Norwegen. Also sozusagen Mitkönig.
Das heißt, in Norwegen durfte auch niemand minderjähriges König sein?
Nein, das gab es auf der ganzen Welt. Ein 10-Jähriger kann nicht regieren. Also es gibt es vielleicht irgendwo in China beim Kaiser.
Ich wollte gerade sagen, sowas
oder so.
Tibet oder so. Ja, genau.
Ja, genau. Aber da geht das. Aber da hatten sie dann Berater, die selbst haben ja auch nichts entschieden. Da war aber der König oder der Anführer, der größte religiöse Führer sozusagen eine auserwählte Person mit spirituellen und geistigen Fähigkeiten, die eben weit über die Fähigkeiten jedes anderen Erwachsenen hinausgegangen sind. Deswegen wurde der einfach dahingesetzt und verehrt und jedes Pupsen und jedes Wimpernzucken hatte irgendeine Bedeutung und das wurde dann gemacht. Aber in Europa war das so, dass also Minderjährige auf keinen Fall, okay, ich sag mal, über Krieg und Frieden entscheiden konnten. Also haben wir jetzt folgende Situation. Hakon, der König von Norwegen, ist gestorben. Nachfolger wird sein Sohn Olaf, der ist minderjährig. An seiner Stadt regiert Margarete als Königin von Norwegen. Diesen Titel darf sie auch führen, weil sie ja die Ehefrau des verstorbenen Königs von Norwegen ist. In Dänemark darf sie diesen Titel nicht führen, weil sie nicht Königin ist, sondern Mitregentin. Das heißt, sie ist Königin von Norwegen und regiert auch in Dänemark. Sie führt niemals den Titel Königin von Dänemark. Das ginge ja auch gar nicht, weil es ja keine weibliche Thronfolge gibt. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. So, also es ist schon ein wunderbares Spiel.
Semantisches Regieren ist es. Ne?
Ja, und das ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Und in ihrer Zeit, in der sie also regiert, muss sie sehr viele, oder was heißt regieren, in der sie am Start ist, sagen wir es mal so, gibt es sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen mit der Hanse. Die Hanse war damals das wichtigste und größte und mächtigste Wirtschaftsunternehmen Europas mit vielen Städten. Also die ganze Nordküste war natürlich Teil der Hanse, eine große Freiheit. Handelszone. Und da gab es Theater, weil natürlich Holstein, Mecklenburg und Schweden, die waren ganz wild darauf, eben in Dänemark sozusagen anzudocken. Mhm. Und das wurde dann natürlich kriegerisch versucht zu verhindern. Es gab dann später noch den Versuch, im Öresund einen Zoll zu erheben, was natürlich dann dazu führte, dass die Waren und der Warenverkehr auf einmal sehr viel teurer wurde. Und das haben sie dann natürlich auch nicht akzeptieren wollen. Insofern war das die Gesamtsituation extrem problematisch in Skandinavien. Aber bevor das noch sozusagen alles auseinanderbricht, da komme ich auch gleich noch zu, gründet Margarete eine Union. Und zwar die Kalmarer Union. Kalmarer Union. Aha. Und diese Kalmarer Union ist ein Zusammenschluss der skandinavischen Staaten, aber es wurde eine Gründungsurkunde zwar geschrieben, aber niemals unterzeichnet. Aber sie haben trotzdem sozusagen gemacht, was in der Gründungsurkunde drin stand. Es war eine Union, aber keine politische Gemeinschaft. Also es war ein Zusammenschluss von vielen Eigeninteressen, die auch weiterhin durchgesetzt werden sollten. Aber sie hatten zwei gemeinsame Ideen. Das war einmal der Freihandel. Also gegenseitig haben sie sich keine Zölle abgenommen, sie haben sich keine Steine in den Weg gelegt, was im Wasser natürlich sowieso schwierig ist, aber jedenfalls, sie haben sich keine Hindernisse aufgebaut. Und
Netze waren das, Matthias.
Genau. Und sie hatten die Idee einer gemeinsamen Verteidigung. Und angesichts von kriegerischen Zeiten in diesen Jahrhunderten ist das sicherlich keine schlechte Idee gewesen und hat so ein bisschen auch, erinnert mich jedenfalls so ein bisschen an so zwei Ideen, die wir ja auch haben in der EU und in der NATO, also gemeinsame Verteidigung und Freihandel. Und trotzdem muss man sagen, im Grunde genommen gab es mehr Streit und mehr Diskussionen, weil eben die Eigeninteressen der drei Teilnehmerstaaten größer waren als das, was man sozusagen als gemeinsames Überdach, als Metaebene sozusagen darüber gesehen hat. Und das wurde dann noch schwieriger, nachdem Margarete von Dänemark, so heißt sie dann, obwohl sie da nicht Königin war, Margarete von Dänemark 1412 stirbt. Sie ist eine der bedeutendsten weiblichen Herrscherinnen jener Jahre. Danach kommt dann sofort Elisabeth I. von England, die auch so ein riesiges Imperium aufgebaut hat oder begonnen hat aufzubauen. Und diese Margarete muss von ungeheurer Durchsetzungsfähigkeit gewesen sein und von einer großen Hartnäckigkeit, dass sie halt sich in dieser von Männern dominierten Gesellschaft so durchgesetzt hat, wie sie sich durchgesetzt hat. Das nötigt einem wirklich auch im Nachhinein noch ziemlich viel Respekt ab. Jedenfalls ist sie sozusagen diejenige, die gesagt hat, wir müssen uns zusammentun. Und als sie stirbt und die Kalmarer Union mehr oder weniger danach, kurz danach beendet ist, richtig beendet wird sie von einem Nachfolger, das ist Erich der Siebte oder auch Erich von Pommern-Stolp, der den Konflikt mit der Hanse nochmal hochtreibt und dann Kriege führen muss und verliert und dann auch abgesetzt wird. Und damit läutet man 1439 das Ende dieser Kalmarer Union sozusagen ein. Und wenn wir uns nochmal ein bisschen weiter dann in der Geschichte bewegen, dann merken wir, dass Schweden und Dänemark durchaus nordeuropäische Großplayer sind. Wir haben den 30-jährigen Krieg, da ist erst Dänemark am Start auf der Seite der Protestanten. Und als der dann eine schwere Niederlage gegen die königlichen oder kaiserlichen Truppen einstecken muss und einen schmachvollen Frieden unterzeichnen muss, zieht sich jener Christian IV. Nach Dänemark zurück, muss auch Gebiete an Schweden abgeben und anstattdessen kommt Schweden auf den Plan und stellt sich auch an die Seite der Protestanten und Gustav Adolf II. Von Schweden oder Gustav Vasa, der zweite Adolf von Schweden.
Bis
1800, es ist glaube ich nicht der Erfinder des Knäckebrot, nee, sondern das Knäckebrot nennt sich nach dem.
Okay.
Es kann aber auch sein, dass der Knäckebrot gemacht ist, weiß ich aber nicht.
Das wäre aber möglich. Mal wieder eine Stunde History.
Wie mit Margarete mit dieser komischen Rolle.
Ja. Wenn die Kalmarer Union, also es ist eine Union, die haben das zwar aufgeschrieben, haben es aber nie unterschrieben, haben sich aber trotzdem irgendwie dran gehalten, haben sich natürlich drum gestritten. Trotzdem klingt es so, als wären die skandinavischen Länder zu jener Zeit vernünftiger gewesen als die resteuropäischen Länder, die sich ständig nur gegenseitig aufs Maul gehauen haben. Oder täuscht das jetzt nur ein bisschen?
Ja, das ist die Frage, ob man das wirklich so miteinander vergleichen kann. Also die Skandinavier hatten eine große ökonomische Konkurrenz, nämlich die Hanse.
Okay.
Da ist man immer geneigt zu sagen, naja Gott, diese Hansestädte und so, was soll das denn? Und so Hamburg, Bremen, Lübeck und so, Rostock.
Köln.
Ja, Köln auch. So, aber ich muss wirklich mal sagen, das ist die wichtigste europäische Handelsvereinigung gewesen. Die haben, heute würde man sagen, gewaltigen Umsatz gemacht und sie haben hohen Reichtum angehäufelt, den man heute zum Beispiel in Hamburg durchaus noch sehen kann. Da ist die Basis sozusagen für diese wunderbare, große und auch sehr reiche Stadt ist damals mitgelegt worden. So. Und die Hanse ist natürlich Konkurrent gewesen zu den skandinavischen Ländern, die natürlich auch alle Anrainer der Meere waren. Und die wollten tatsächlich etwas, ich sag mal, vom Kuchen abhaben. Das kann man unter anderem daran sehen, dass sie diese Zollgeschichten im Öresund eingeführt haben. Das hat einen Krieg hervorgerufen, ja, weil die Hanse gesagt hat, wir müssen unsere Pfründe verteidigen. Wir müssen sehen, dass wir da weiter freie Fahrt haben. Und das kann man heute sehen, wenn du im Golf von Aden die Houthi-Geschichten siehst. Da geht es letztendlich ums Gleiche. Gleiche. Ja, die möchten da freie Durchfahrt haben, damit das Öl nicht noch teurer wird. Mhm. Oder was immer sie transportieren. So, und insofern ist die Kalmarer Union natürlich auch der Versuch gewesen, sich irgendwie selbst besser zu positionieren. Ob das was mit Vernunft zu tun hat.
Oder mit Marktwirtschaft.
Gar nichts, aber das wage ich wirklich zu bezweifeln. Irgendwie natürlich schon ist das eine vernünftige, also eine vernunftgesteuerte Überlegung gewesen. Aber wenn es hart auf hart geht, dann haben auch die Skandinavier sofort Krieg geführt. Also da gab es keine großen Unterschiede. Krieg war damals, das muss man wirklich sehen, und wir sind ja gerade dabei zu erleben, dass es heute offenbar wieder so ein Mittel wird, tatsächlich ein verlängertes Mittel der Politik. Und wenn das eben Reden nicht mehr funktioniert, dann wird Krieg geführt. Und das war damals an der Tagesordnung. Ja. Und dadurch, dass eben so viele Länder in Europa aufeinander hockten, war da natürlich mehr los als in Skandinavien, wo du weite Flächen hast mit wenig Einwohnern und, ich sag mal, 2, 3 große Länder.
Ah, okay. Versuch was wert.
Also jedenfalls, Schweden und Dänemark sind Big Player, und der letzte Auftritt, der sozusagen Dänemark auf kontinentalen Boden bringt, als Teil eines Krieges oder einer großen politischen Entscheidung, ist im Grunde genommen im Revolutionsjahr 1848, als es darum geht, was machen wir jetzt mit Schleswig und mit Holstein. Schleswig war Teil Dänemarks und Holstein gehörte zum Deutschen Bund, damals in der Mitte Europas aufgebaut worden war. Und die Mitglieder des Deutschen Bundes wollten die nicht zu teilenden Herzogtümer Holstein und Schleswig beide sozusagen in den Deutschen Bund bringen, schicken dann Preußen in einen Krieg gegen Dänemark. Das endet aber im Chaos, weil die europäischen Großmächte nicht wollen, dass also Dänemark sozusagen beschnitten wird. Und 1864, also nach der Deutschen Revolution, vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs, führt tatsächlich Preußen nochmal einen Krieg gegen Dänemark, den Deutsch-Dänischen Krieg. Und das endet mit einer Niederlage für Dänemark gegen Preußen, die von österreichischen Truppen unterstützt werden. Und damit sind dann beide Herzogtümer, also Schleswig und Holstein, Teil des Deutschen Kaiserreichs von 1871. 1871, kurz davor, stirbt König Friedrich VII., also der dänische König Friedrich VII. Aus dem Hause Oldenburg. Hm. Da kann man also sehen, wie viel Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark, aber auch zwischen Deutschland und England im Übrigen bestanden hat, was das Königshaus angeht. Und ihm folgt ein Christian IX. Und der ist aus dem Hause Sonderburg-Glücksburg. Und das nun wiederum ist das die Dynastie, aus der Margarete, die Rauchende, die Zweite und ihr Nachfolger und Sohn Friedrich X. stammen. Also die sind jetzt auch schon 150 Jahre als Dynastie am Start und regieren dieses Land, wie ich finde, relativ unaufgeregt und im Gegensatz zu den Engländern oder den Briten wenig prunkvoll. Also wenn Charles König wird, dann steht die Erde still, sozusagen. Ja. Es werden, glaube ich, acht.
Ich glaube, die Erde stand nur still, weil.
Ja.
Weil es einen Nachfolger für Elisabeth II. Gab. Wenn, genau. Also ich glaube, das war
ja, einfach nee, ich meine das anders. Ich meine das, weil da wurde so ein Brimborium gemacht mit, ich weiß nicht, 8 Stunden Fernsehübertragung.
Ja, ja. Ich glaube, dass das immer noch wegen Elisabeth II. War. Nicht wegen Charles. Charles ist egal, glaube ich. Also ich glaube, der König von England ist, kann ich mir so vorstellen, dass sie einfach nochmal, cool, da können wir nochmal richtig Bombast machen, wie es sich bei Elisabeth gehört hat. Wie es sich unter Elisabeth. Ich bin noch ein bisschen fiebrig, merke ich gerade.
Ja, aber ich merke auch, also Elisabeth und Charles, es war beides völlig für die Katze, um es jetzt nicht übler auszudrücken, weil das war derartig aus der Zeit gefallen und antimodern und idiotisch, dass ich wirklich, ich habe das natürlich alles gar nicht gesehen, aber der Tagesschau oder sowas dann nur zusammengesetzt, die haben alle einen Knall. Die laufen dann langsam in Schrittes, dass ihnen die Knie wehtun, mit diesem Sarg auf den Schultern, 30.000 Stufen die Treppe rauf und runter, also völlig irre, und auch mit Charles.
Aber du machst dich gerade unbeliebt, ne? nicht, dass wir den Hass des Empires auf uns ziehen jetzt gerade.
Doch, also ich, das ist wirklich, das gehört einfach nicht mehr hierher und das muss aufhören, finde ich. Und da finde ich ehrlich gesagt, und das war ja eigentlich der Grund, weswegen ich das überhaupt sage, wirklich wohltuend, dass jetzt als Margarete die Zweite jetzt gesagt hat, sie hätte keinen Bock mehr und würde jetzt aufhören, kommt dann ihr Sohnemann und der wird einfach akklamiert, der wird ausgerufen. Und das war's.
Von wem?
Vom Parlament. Ach so, und damit ist es eine konstitutionelle Monarchie und damit ist, ja,
So Akklamation ist so, König. Ist irgendwer dagegen? Nee, okay, dann machen wir.
Genau,
okay,
die heben sie die Hand und dann heben sie alle die Flosse und dann ist es gut oder rufen yay oder sowas. Mhm. Und dann tritt er auf den Balkon von irgendeinem Schloss und die Leute stehen da und freuen sich und jubeln. Es gibt Hotdogs und ein Bier und ja, das war's. Und der ist sehr beliebt und alle skandinavischen Könige sind absolut extrem beliebt und im Land hoch angesehen. Im Gegensatz zu Spanien zum Beispiel oder eben auch teilweise zu England, wo du denkst, sag mal, habt ihr sie noch alle? Aber da ist eben der Unterschied. Und deswegen finde ich, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, dieses Königtum in Dänemark oder in Skandinavien wirklich sehr schlicht und sehr, ja, modern drin geradezu. Wobei natürlich eine Monarchie, ehrlich gesagt, in Zeiten von demokratischen Entwicklungen in Europa nicht so richtig modern sind. Aber solange sie sich so in die Demokratie einpassen,
ja,
und finde ich, es ist in Ordnung.
Also, und ich finde, das hat irgendwie noch mehr Gewicht als dieses seltsame Amt des Bundespräsidenten.
Ja, das ist also natürlich so, eine besondere deutsche Konstruktion.
So als Wirkung in das Volk hinein, sag ich mal. Also, weil so, weißt du, das so ein Bundespräsident mit fragwürdiger politischer Vergangenheit im Zweifelsfall, der dann irgendwie gewählt wird von einer möglicherweise sogar fragwürdigen Versammlung, das, ja, der, irgendwie funktioniert das für mich nicht. Also da finde ich dann sowas wie eben Dänemark zum Beispiel, dass da ein Monarch ist, der als Identifikationsfigur für so ein Volk, die wesentlich passender.
Da würde ich auch nicht widersprechen wollen. Es muss eine Identifikationsfigur geben. Die Deutschen hatten die nach dem Krieg mit Theodor Heuss und auch mit Konrad Adenauer. Und das ist dann, aber das war sozusagen klar wegen Krieg und überhaupt. Und dann kam Lübcke, das war schon eine Katastrophe. Und danach ging es eigentlich bergab bis zum Weizsäcker. Und der hatte auch wieder so einen Punkt, das lag aber an den Debatten, die zu der Zeit geführt wurden. Da konnte so ein intellektueller, nahezu wissenschaftlicher, akademischer Mann wie der Weizsäcker natürlich gut reingrätschen und er konnte da auch was zu sagen, aber danach gab es eben auch Präsidenten, die das gar nicht so gefordert wurden in solchen Sachen und die dann einfach gewandert sind oder ja, keine Ahnung, irgendwas also, gemacht haben.
Ich finde, es gibt so einen Satz von Elke Heidenreich, die hat in irgendeinem Interview mal gesagt und den finde ich wirklich hervorragend anwendbar auf so ziemlich alle Politikerinnen und Politiker, die wir heutzutage haben, inklusive Bundespräsidenten der letzten Jahre. Herr Heidenreich hat mal gesagt, früher, da hatten Politiker Biografien. Heute haben Politiker Karrieren. Und ich finde, das sagt sehr viel darüber aus. Also das ist so, das fühlt sich so an wie, ja, das ist jetzt halt eine weitere Etappe in der Karriere von Politiker A, jetzt auch mal Bundespräsident gewesen zu sein. Danach wird er dann vielleicht Sparkassendirektor oder so.
Ist so. Ja, aber das liegt einfach, da muss man dann der lieben Frau Heidenreich wirklich insofern widersprechen, als sie natürlich aufgewachsen ist in einer Zeit, in der Politiker waren, die Nazi-Zeit hinter sich gebracht haben. Und damit wirst du natürlich ganz anders geprägt als so, ich sag mal, so Gestalten wie Christian Wulff, der in der Bundesrepublik geboren wurde und der nie wirklich selbst Verfolgung, Not und Elend oder Krieg erlebt hat und deswegen völlig anders strukturiert ist und völlig anders. So, das kann man nicht so gut miteinander vergleichen. Das gilt im Übrigen auch für, vergleich mal Herbert Wehner mit Philipp Amthor, da drehst du durch. Das geht eben nicht.
Das geht schon, aber drehst halt durch.
Ja, eben. Und insofern, ich sitze da manchmal auch vor dem Fernsehgerät und höre irgendwelche Debatten an und denke mir nur, boah, was ist das jetzt hier? Was für eine Type ist das denn? Und ja, das liegt eben halt daran, dass die auch nicht gewohnt sind, sich hart auseinanderzusetzen, wo es wirklich um die Wurst geht. Also ich empfehle jedem mal die Lektüre einer Biografie über Herbert Wehner. Und wenn man dessen Leben bis, sagen wir mal, 1950 hinter sich hat und dann in den Bundestag geht und dort trifft auf Erich Mende, ja, oder alte SS-Kameraden, die da sitzen, das wird dann schon schwierig. Und insofern ist da natürlich auch die Rhetorik geschärft und der hat ja nichts zu verlieren gehabt. Und dem war das völlig egal, ob die Leute über ihn lachen oder nicht, sondern der hat seine Meinung gesagt. Und das ist eben heute tatsächlich anders. Und sicher will Philipp Amthor irgendwann Minister werden. Und deswegen bemüht er sich jetzt schon.
Und zwar redlich im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten.
So ist es.
Eine Frage habe ich noch zu Margarete der Ersten. Ich bin ein wenig fiebrig erkältet. Darum kann es sein, dass du das gesagt hast und ich es nicht mitbekommen habe. Die ist also ihr Sohn ist auf den Thron gekommen, quasi mit sechs Jahren. Mhm. Und warum ist sie Königin geblieben, obwohl irgendwann muss ihr Sohn ja 18 geworden sein und dann König geworden sein?
Ja, an sich schon, aber sie hatte eben vielen Schicksalsschlägen in ihrem Leben zu tun, unter anderem auch mit ihrem Sohn, der ist nämlich gestorben, bevor er 18 geworden ist, und deswegen ist sie dann sozusagen das geblieben, was sie vorher auch war, nämlich Regentin in Dänemark, ohne selbst den Titel Königin von Dänemark zu tragen.
Und jetzt noch einen von mir. Die Margrethe Rührschüssel wurde 1950 von Jakob Jensen entworfen und von der dänischen Firma Rosti produziert. Achtung, jetzt kommt's. Benannt nach der Nichte von Sigvard Bernadotte, das ist Prinzessin Margrethe, die spätere Königin Margrethe II. Großartig,
wunderbar,
oder?
Wunderbar.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 25. März 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.